Was ist denn der andere Großvater eigentlich? Der ist gar nicht da, oder? Ist gerade raus. Okay, ich habe ihn noch nicht gedrückt heute, das machen wir nachher.
Ich habe gerade die Info bekommen, jetzt live ansehen, CCLM. Ob ich mal da drauf drücken soll? Das hat mich kurz verlockt.
So, da sind wir wieder. Das letzte Mal haben wir das gemacht vor 4 Jahren. Das war schon 4 Jahre her, dass wir über Ehe gesprochen haben. Wir haben herausgefunden, es gibt Gemeinden, die sprechen regelmäßig einmal im Monat über Ehe. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ehe und Familie ist das Kernstück unserer sozialen Existenz auf diesem Planeten. Je nachdem, wie gut oder wie schlecht diese Art von Beziehung läuft, so sieht oft das ganze Leben aus. Und ich finde es gut, dass ihr hier seid, dass Sie hier sind, auch wenn Sie das erste Mal hergekommen sind, fantastischer Termin, heute hier zu sein, weil es gibt 2 Gruppen, für die wir dieses Seminar in Anführungszeichen, diesen Vortrag halten. Das eine sind Ehepaare, wo es gerade nicht so gut läuft. Okay? Es sind wahrscheinlich keine da, aber manchmal hinterher oder vielleicht über die CD oder das Internet, es kriegen ja noch ein paar tausend Leute mehr zu sehen im Nachhinein. Das ist die eine Gruppe. Aber die andere besteht aus 2 Teilen, nämlich zum einen die Leute, deren Ehe schon gut läuft und die hoffen, dass ihre Ehe in Zukunft, wenn sie eine haben, auch gut laufen wird. So, wenn du also zu einer dieser beiden Gruppen gehörst, bist du goldrichtig hier. Auch wenn du noch nicht verheiratet bist, vielleicht noch nicht mal einen Partner hast oder noch nicht mal ein Datum weißt, ist gut. Ist gut, sich auf die wichtigsten Dinge vorzubereiten, ehe sie eintreffen. Denn im Normalfall kommt... Halt! Komm her, Großvater Thomas! Wow. Fehlt nur noch eine Großmutter, aber ich glaube, die hat
Kinder. Wir haben dafür noch viel Zeit.
Es gibt Dinge, in denen sich Ehepaare nicht immer ganz so einigen. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, gell?
Herzlichen Glückwunsch, Onkel Dennis.
Genau. Alter, genau, die Onkel muss man ja auch dran denken. Das ist so guter Einstieg heute, oder? Überleg mal, Anna bekommt ihr Baby extra jetzt zur rechten Zeit, dass wir hier von einem Großvater eine Einladung bekommen, der das erste Mal Großvater geworden ist. Und dann hier, guck mal, ein Onkel, das erste Mal Onkel ist auch hier bei uns. Das ist fantastisch. Das ist super, super.
Ach. Soll ich weitermachen oder schaffst du das?
Vielleicht noch eine kurze Sache. Was wir hier heute und die nächsten 2 Teile, vielleicht gibt es sogar 3, wir sind noch nicht ganz sicher, weitergeben wollen, ist, das haben wir gelernt in jetzt fast 28 Jahren, die wir verheiratet sind, in 25 Jahren, die wir selbst Eheberater sind. Und was wir weitergeben, ist nicht so mehr... ja, das funktioniert vielleicht für dich, aber vielleicht für dich nicht, sondern wir wollen uns auf Prinzipien konzentrieren. Der Vorteil von einem Prinzip ist, es funktioniert eigentlich in jeder Kultur und für jeden gleich. Man könnte es auch als Gesetz bezeichnen. Ja, das Gesetz der Schwerkraft funktioniert, ob du dran glaubst oder nicht, ob du in Afrika wohnst oder in Australien oder in Europa, es funktioniert. Und diese Prinzipien, die wir eben über unsere Beratungstätigkeit auch oft angewandt haben und empfohlen haben, haben wir gemerkt, die funktionieren immer und überall. Natürlich, sie haben Voraussetzungen, es gibt Dinge, die zu beachten sind, damit es funktioniert, das ist auch in Ordnung. Und da wollen wir einfach drüber reden. Und ich denke, wir werden heute so 2 Sachen vielleicht ansprechen können und dann im Mai und im Juni nochmal. Und dann im 2. Halbjahr haben wir sogar ein Kurzseminar geplant, nach dem Gottesdienst nochmal so 3 Stunden nachmittags unten im kleinen Saal, vielleicht weiß noch nicht, kostenfrei, einfach wer an seiner Ehe arbeiten möchte, ist gut damit beraten. Weil wir haben herausgefunden, dass alle richtig wertvollen Dinge Wartung brauchen. Wenn du dir ein Auto gekauft hast oder ein Fahrrad, dann wirst du in gewissen Abständen Wartungsarbeiten daran durchführen oder durchführen lassen, weil sonst wird das, was gut war, auf einmal vielleicht nicht mehr funktionieren. Das ist bei nahezu allen Dingen so, die wir besitzen. Warum denken wir manchmal, es wäre bei die Beziehung anders. Vor allem bei der Beziehung. Ja. Meine Ehe ist die Beziehung, aus der alles andere fließt. Kinder werden zu dem, was sie bei ihren Eltern sehen. Das kannst du fast überhaupt nicht verhindern. Die guten Dinge übernehmen sie und die Dinge, die nicht so gut sind, übernehmen sie in der Regel noch schneller. Und darum ist es wichtig, dass eine Ehe tatsächlich gut ist. Und wenn die Ehe gut ist, kannst du fast dich darauf verlassen, dass das, was danach kommt, ähnlich gut wird. Weil man guckt sich Dinge ab, automatisch. Nicht, was der andere sagt, zählt, sondern was der andere echt lebt. Wo du kratzen kannst und unterm Lack ist tatsächlich, ist echt, ist kein Fake, es ist eine echt gute Ehe. So. Da sind wir immer interessiert dran, Leute kennenzulernen, die echt sind. Wir haben Fake-Leute kennengelernt, kann ich nichts mit anfangen, weißt du, die nach oben glänzen und dann, wenn du kratzt, dann merkst du, ist ganz was anderes drunter. Leute, die vielleicht ganz lieb tun und dann siehst du die mal, wie die sich über den Verkäufer ärgern und du glaubst nicht, dass das dieselbe Person ist, wie die sich da auf einmal verhält gegenüber der Verkäuferin zum Beispiel. Das kann nicht wahr sein. Was ist da los? Da ist unter dem Lack ist sowas, was überhaupt nicht glänzt, okay? Lass uns die sein, wo der Lack weniger glänzt, als das, was unten drunter ist. Das finde ich spannend, weißt du, wenn du kratzt und merkst, boah, da ist ja Gold drunter, weißt du, unter dem schon schön aussehenden Lack. Das ist cool. Und ich glaube, wir haben einiges an Gold inzwischen aufgetragen bekommen. Nicht aus eigener Schuld, sondern weil Gott gut ist und weil wir seine Prinzipien gelernt haben. Gott sei Dank relativ früh. So, wir haben viele, viele Fehler gemacht. Von einigen werden wir euch erzählen. Vielleicht mehr als die meisten von euch. Aber wir haben aus den Fehlern gelernt, hoffe ich. Die meisten davon. Und darum sind wir hier. Und jetzt, wundervolle Iris. It's your part.
Liebst du das Wort Gottes?
Ja.
Als wir in Tulsa waren, da hat die Pastorin Lynette, sie hat uns verraten, was sie im Kinderdienst, Kindergottesdienst früher gemacht hat. Sie hat den Kindern beigebracht, die Bibel sich so an die Backe zu halten und auch manchmal sie zu küssen. Ich mache das oft, wenn ich fertig bin mit Bibel lesen. Also ich mag iPad-Bibel elektronisch, aber ich mag auch Papier sehr, sehr gerne und bin wieder im Papiermodus meistens. Und dann küsse ich sie oft, wenn ich fertig bin. Ich sage, danke Gott für dein gutes Wort. Das ist das beste Ehebuch, was du lesen kannst. So nebenbei. Was mir ganz besonders wichtig ist für heute, das ist ein völlig neuer Punkt, so zu dem Thema, den ich so noch nie gepredigt habe, glaube ich, ist, die Ehe ist heilig. Das ist, was die Bibel sagt. Die Ehe ist heilig. Die Bibel sagt, wir sind heilig und diese Institution Ehe ist heilig. Wenn ich richtig aufgepasst habe, hat Gott 3 gesellschaftliche Institutionen erfunden, an den Staat gesetzt. Das erste ist die Ehe, darauf folgt die Familie und die Gemeinde. Diese 3 Sachen. Was bedeutet dieses Wort heilig? Ich habe gedacht, googelst es mal, vergiss es, googelst nicht. Die haben keine Ahnung, was heilig ist, habe ich festgestellt. Manchmal findet man ziemlich coole Sachen im Internet, auch zu geistlichen Begriffen, aber in dem Fall war ich relativ frustriert. Heilig bedeutet getrennt von Unreinem. Heilig bedeutet, es ist etwas ganz Besonderes, etwas Spezielles. Es ist wesensmäßig rein, es ist unbefleckt. Also ein ganz banales Beispiel, vielleicht hast du eine Familie, also wenn du nicht alleine wohnst, kennst du das Problem, manchmal weiß nicht jeder, dass das Ding dem einen gehört. Kennt ihr das so? Kommunismus in der Familie, Privateigentum bedeutet nichts mehr. Ich hatte mir den Riegel gekauft oder den Joghurt oder das ist doch meine Lieblingstasse, die mir zum Geburtstag geschenkt haben und du hast jetzt zuerst rausgetrunken. Also ist das ein banales Beispiel, aber wenn die Tasse heilig ist, dann trinkt da nur der Papa draus oder so. Versteht ihr? Okay, egal.
Kommunismus in der Familie.
War ein Versuch. War ein Versuch, ja, danke Jeanette. Ja. Okay, wer an Jesus glaubt, das sagt die Bibel auch, wird durch ihn geheiligt und ist damit automatisch ausgesondert und Gottes Eigentum. Du gehörst Gott, hast du das gewusst? Wenn du Jesus Christus angenommen hast als deinen Herrn ganz bewusst, dann gehörst du Gott. Und ist dir auch klar, dass du damit eine Verpflichtung eingegangen bist? Die Verpflichtung, nämlich heilig zu leben und der Heiligung nachzujagen. Ich habe ein paar Bibelverse dazu rausgesucht. 1. Petrus 1,15. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Nächster Vers, denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Im ersten Brief an die Korinther schreibt Paulus, 6. Kapitel ab Vers 13 oder 2. Hälfte ab dem 13. Vers. Unser Körper wurde aber nicht zur Unzucht geschaffen. Er ist für den Herrn bestimmt. Und der Herr sorgt für ihn. Durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Damit ist die sexuelle Einheit gemeint. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst.
Aber was ist denn Unzucht in diesem Zusammenhang?
Kommt nur. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Unzucht ist jede Art der Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist Unzucht. Alles andere, Sexualität vor der Ehe, außerhalb der Ehe, ein Single, der mit jemandem schläft, mit dem er nicht verheiratet ist, das ist Unzucht. Alles außerhalb des Ehebundes an gelebter Sexualität bezeichnet die Bibel als Unzucht. Denn ihr wisst ja, schreibt Petrus, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, die mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Fazit, wir können nicht beliebig mit der Ehe umgehen und wir können nicht beliebig mit unserem Körper umgehen, so wie die Welt das tut. Wenn wir, das kommt jetzt. Zweiter Gedanke, die Ehe ist heilig und die Ehe ist ein Bund. Das ist ein Begriff, über den man wahrscheinlich locker einen Mehrteiler machen könnte, weil wir in unseren Köpfen ist es überhaupt nicht drin, eine Bundesbeziehung. An manchen alten Sachen kannst du das noch festhalten, am Beamtentum zum Beispiel. Du darfst nicht streiken als Beamter. Ich habe das mal erlebt, da war die Tarifverhandlung wieder für den öffentlichen Dienst und meine angestellten Kollegen damals, die haben gestreikt, das heißt, die haben nicht gearbeitet, die standen mit bunten Westen vor der Verwaltung und ich bin in mein Büro getrottet und habe ganz normal weitergearbeitet, weil du eine Pflicht hast, du legst nicht die Arbeit nieder. Und der Dienstherr ist ja auch ein furchtbar, für die heutige Welt, furchtbar altmodischer Begriff, der hat diese Fürsorgepflicht. Das sind ganz andere Begriffe und ganz anderes Selbstverständnis. Da hast du so ein Stück weit vielleicht die Idee. Und wenn ein Mann und eine Frau sich vor Gott und Menschen versprechen, wenn sie es denn noch tun, bis dass der Tod euch scheidet, dann geht es darin um eine Bundesbeziehung. Eine Bundesbeziehung wird mit Blut geschlossen. Der erste Vollzug der Ehe, da fließt Blut. Normalerweise, so soll das sein. Wenn die Jungfräulichkeit endet, ja. Nach biblischem Verständnis ist die Ehe unauflösbar. So, darum prüfe, wer sich ewig bindet, sagt der Volksmund. Ne? So, überlegt ihr gut, sei nicht so schnell, sondern, ja. Mit wenigen Ausnahmen, die Bibel sagt auch, Gott hasst Ehescheidung. Jesus gibt uns im Neuen Testament, das ist jetzt nicht unser Thema, eigentlich zwei wesentliche Gründe oder vielleicht drei die wir nehmen können, wo er sagt, da ist Ehescheidung, kann man das sehen, auch vom Wort Gottes her. Matthäus 5, genau, ich habe da sogar eine hier aufgeschrieben. Wer sich von seiner Frau scheidet, Vers 32, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das heißt, wenn dein Partner dich betrügt, hast du laut Jesus nach unserem Bibelverständnis die Option, dich scheiden zu lassen. Es ist nicht der erste Weg. Und es gibt fantastische Wiederherstellungsprozesse, das sollte auch der erste Ansatz sein, aber das ist einer der Gründe, der möglich ist. Im Epheserbrief beschreibt uns die Bibel, dass Gott die Ehebeziehung vergleicht mit der Beziehung Christus und Gemeinde, Gott und seine Kinder. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ein Bund beinhaltet den Gedanken nicht, hey super, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin, dass ich mir neue Klamotten kaufen kann, dass du mir die Füße massierst, keine Ahnung. So, das ist nicht, was die Bibel unter Ehebund versteht, sondern das, was ich eingehe, die Verpflichtung, die ich eingehe, das Versprechen, was ich gebe, ist, ich gebe mich auf, um dich glücklich zu machen. Ich will, dass es dir mit mir gut geht. Ich will dir eine gute Frau sein. Ich will erkennen, was du brauchst. Und will dir die beste Ergänzung und Gehilfin sein, die du dir vorstellen kannst. Das ist, was ich dir versprochen habe.
Hätte ich gerne noch schriftlich.
Ja. Ja. Genau.
Nee, sie macht das wirklich. Sie macht das.
Ja, ich entwickle mich. I'm a work in progress, wie der Engländer sagt. Ich bin eine Baustelle in Bearbeitung. Die Bibel vergleicht, Jakobus sagt das ziemlich hart, Jakobus 4,4 vergleicht ja auch die Untreue in der Ehebeziehung mit der Untreue zu Gott. Da steht, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ich kann nicht beides haben. Ich kann nicht rumflirten und eine gute Ehe führen. Ich kann nicht geistlich rumhuren und eine intime, starke Gottesbeziehung haben mit all den Vorzügen, die das beinhaltet. Hebräer 13,4 sagt, haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. So, das ist so die andere Seite von Gott. Du hast einen Preis zu zahlen in diesem Leben und in der Ewigkeit, wenn du vor Gott Rechenschaft gibst für dein Leben, wenn du hier anders lebst, als Gott sich das gedacht hat. Der Mensch wurde nach Gottes Bild geschaffen und das bringt eine besondere Würde mit sich. Aber auch eine besondere Verantwortung. Der Teufel, der da draußen rumläuft, versucht, diese Würde zu beschmutzen und die Verantwortungslosigkeit zu fördern. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, mir sind vorhin spontan noch ein paar Sachen eingefallen, die Ehe in Ehren halten. Es bedeutet zum einen, ich halte die Ehe im Allgemeinen in Ehren, als Institution. Ich respektiere sie als von Gott und als Gottes, wir haben es die Predigt genannt, Gottes Masterplan, so wie es eigentlich sein soll. Das heißt, Unzucht ist kein Thema, also in unserem Sprachgebrauch Sexualität außerhalb eines Ehebundes. Kein Ehebruch, also keine Untreue. Auch als Single bewahre ich mich. Die Ehe ehren heißt, ehre deine eigene Ehe, wenn du verheiratet bist. Wertschätze sie neu. Das heißt aber auch, die Ehebünde anderer Menschen zu ehren und zu respektieren. Das ist ihr Mann, das ist seine Frau. Es heißt auch, wenn du es mit Singles zu tun hast, die zukünftigen Ehepartner deines Gegenübers zu ehren, indem du die Finger bei dir behältst oder was auch immer, den Respekt hast vor diesem anderen Menschen. Eben nicht in diesem Spirit von Leichtfertigkeit, Verantwortungslosigkeit der Welt rumzulaufen. Wen ehrst du noch? Wir haben heute von dem Baby gehört, das Anna und Daniel bekommen haben. Du ehrst die Kinder oder die zukünftigen Kinder dieses Menschen, wenn du die Ehe in Ehren hältst, wenn du so lebst, wie die Bibel es sagt. Weil das, was du machst, und wenn es noch so dunkel ist, Gott sieht es, du weißt es, und es hat Konsequenzen für dich, für den anderen und für das ganze soziale Gefüge, was da dran hängt oder hängen wird. Und es bleibt niemals ohne Folgen. Sexualität, auch bei den Männern, die denken, das war eine schnelle Nummer, da waren keine Gefühle mit verbunden, du hast geistlich von dieser Frau einen ganzen Schladderadatsch mitgenommen und sie von dir. Das sagt die Bibel auch. Mhm. Es ist eine Illusion zu glauben, das wäre möglich. Und was mich berührt hat vergangene Woche, wir waren 3,5 Tage in der Schweiz auf einer kleinen Glaubenskonferenz mit Glaubenspastoren aus Europa und wir haben total coole Leute kennengelernt und ein Ehepaar, das wir kennengelernt haben, die werden wir einladen und ich glaube, die werden auch der Jugend total super dienen. Die haben, glaube ich, echt was zu geben für Jugend, aber auch für uns. Die haben uns ihre Liebesgeschichte erzählt. Die sind gerade mal 1,5 Jahre verheiratet und eben in der Lobpreiszeit fiel mir das wieder ein und ich habe weinen müssen. Die werden ihre Geschichte nächstes Jahr, denke ich, selber erzählen, ihr Zeugnis. Aber als sie uns das erzählt haben beim Abendessen, es war so unendlich schön zu hören, wie Gott den Mann und wie Gott die Frau dazu gebracht hat, dass sie sich im richtigen Moment oder den richtigen Rahmenbedingungen begegnet sind, nachdem beide viele Jahre lang alleine waren, nachdem der Mann eine gescheiterte Ehe, ein zerbrochenes, gottloses Leben gelebt hat, so richtig die ganz blöden, falschen Entscheidungen getroffen hat und er eigentlich das Thema Ehe für sich abgehabt hat, aber Gott hat zu ihm gesagt, ich habe noch jemanden für dich. Und er hat nicht selber, obwohl er Möglichkeiten gehabt hat, er hat nicht selber etwas initiiert, sondern er hat wirklich Gott vertraut und die Frau auch. Und Gott hat diese Liebesgeschichte dieser zwei Menschen geschrieben, die ist zum Heulen schön. Die ist zum Heulen schön. Und Gott hat auch eine Liebesgeschichte, wenn du noch nicht verheiratet bist. Gott hat eine Liebesgeschichte, die er mit dir schreiben möchte. Und wenn du nicht zur Ehelosigkeit berufen bist, dann gehört da ein Partner dazu, vom anderen Geschlecht. Nein. Und wenn du Geduld hast, hey, die Frau war 30 und klar, da kann man schon mal Panik kriegen, hey, ich bin 30, bin noch nicht verheiratet und überhaupt, aber verpasse es nicht. Nimm nicht zweite oder dritte Wahl, vergib mir, versteh das nicht falsch, jeder Mensch ist wertvoll, aber verpeil doch nicht Gottes Plan für dein Leben in dieser Hinsicht. Ich weiß, Melly und Matthias haben in einem unserer Magazine ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Es gibt wundervolle Geschichten, die du dir durchlesen kannst, die deinen Glauben auferbauen, wo du sagst, jawohl, Gott hat für mich eine Liebesgeschichte vorbereitet im ersten Anlauf. Und wenn du eine zerbrochene Geschichte hast, wie der Mann, von dem ich erzähle, dann vertrau drauf, hey, Gott kann nochmal neu mit dir durchstarten und wirklich neu anfangen. Es ist so wunderschön. Bei anderen Predigten zum Thema Beziehung habe ich manchmal gesagt, ich wünschte mir, der Bernd und ich, wir könnten den Sack an Tränen und Schmerz, den wir auf unserer Beratungscouch schon von Menschen uns angehört und angesehen haben und miterlebt haben, nehmen und jedem vor die Nase halten, der dabei ist, doofe Entscheidungen zu treffen in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf das so zu machen wie die Welt und nicht wie die Bibel, wie Gott es sagt. Und ich habe vor 2 Tagen ein Buch gefunden, es ist leider auf Englisch oder wie auch immer, aber ich weiß, es wird eins auf Deutsch geben. Da hat eine Frau Menschen interviewt, erwachsene Menschen, die erlebt haben, dass ihre Eltern sich haben scheiden lassen, als sie Kinder waren. Und sie hat jedem dieser Menschen, es waren 70, glaube ich, Leute, 8 Fragen gestellt. Und das ganze Buch sind eigentlich nur die Antworten dieser Leute. Und ich weiß gar nicht, ob die gläubig ist, die Frau. Und ich habe so ein paar Sachen. Kann ich das noch vorlesen? Sie hat den Leuten ein paar Fragen gestellt. Und eine der Fragen ging, welchen Effekt hat die Scheidung auf dich gehabt? Es steht hier auf Englisch, ich übersetze es uns auf Deutsch, kann manchmal holprig klingen. Jeder Elternteil ist eine Hälfte von dem, was das Kind ist. Wenn die Eltern sich nun gegenseitig ablehnen, lehnen sie die eine Hälfte des Kindes ab. Sie sagen dem Kind vielleicht, wir lieben dich immer noch, aber wir lieben einfach einander nicht mehr. Für das Kind macht das keinen Sinn, weil es ein Widerspruch ist. Und in meiner Meinung nach ist das der zugrunde liegende Grund für diese vielfältigen, sehr gut dokumentierten psychologischen, physiologischen und geistlichen Risiken, denen Kinder von Scheidungseltern ausgesetzt sind. Eine Person beantwortete die Frage so, für lange, lange Zeit fühlte ich mich wie ein Baum, der mit den Wurzeln aus dem Boden gerissen worden war und die Wurzeln schwebten irgendwo über der Erde. Ich kann mich daran erinnern, dass ich sogar laut zu Leuten sagte, wie ich mich fühlte. Und ich hatte ganz tief sitzende Gefühle von niedrigem Selbstwert und fiel selbst ganz tief in ein sündhaftes Leben hinein. Und noch ein letztes Zitat. Für die Welt und die liberale oder das liberale Umfeld, in dem ich mich befand, sah es nach außen wahrscheinlich so aus, als ob alles für mich gut weiterlaufen würde. Ich hatte schließlich einen ordentlichen Job bei der Bank, hatte meine eigene Wohnung mit 19 Jahren, aber bei mir lief es nicht wirklich gut. Ich suchte Sicherheit in meinem ersten Freund und habe ihn kurz danach geheiratet. Ich hatte eine ganz tiefe Angst des Verlassenwerdens. Und tatsächlich, nicht überraschenderweise, verließ er mich, als mein erstgeborenes Kind 8 Monate alt war. Die Dinge wurden besser und dann wieder schlechter, bevor ich schließlich aufgab und wieder zurück zu Gott zum Glauben ging. Worte, die für mich ein Synonym für Scheidung sind, sind großes innere Zerrissenheit, destabilisiert werden, Trauma, Trennung, zerbrochenes Herz, ein schlechtes Beispiel. Es ist so ein bisschen, ich denke, wenn ich das auf Deutsch habe in meinen Händen, werde ich das jedem geben, der mich um Rat fragt, der darüber nachdenkt, sich zu trennen. Frag dich, ob du das willst. Bist du dir bewusst, welche Konsequenzen es hat für dich, für deine Kinder, für andere, und was dieser Bruch wirklich auslösen wird?
Ja, wir reden ja hier über Reichsgotteskultur. Und die Reichsgotteskultur ist natürlich völlig anders, als was wir außerhalb dieses Gebäudes in der Regel mitbekommen. Auch hier verwendet man ähnliche Begriffe. Man spricht von Liebe, man spricht von Ehe, man spricht von Treue, man spricht von Glauben. Und doch sind diese Worte oft sehr anders besetzt und dementsprechend auch von der Bedeutung her anders. Ich glaube, dass Christen, ich meine wirklich Menschen, die Christus nachfolgen in der lebendigen Beziehung, ganz gleich in welcher Kirche sie sind. Ich rede also nicht von religiösen Menschen, sondern von Christen, die wirklich Christus und die Bibel als Maßstab nehmen. Ich glaube, dass solche Menschen prädestiniert sind, die besten Ehen zu führen, die dieser Planet je gesehen hat. Ich sage nicht, dass andere das nicht auch können. Ich habe schon Ehen gesehen, die wirklich gut waren, obwohl beide nicht christusgläubig waren. Bis zu einem gewissen Niveau geht das sicher auch da. Nur müssen wir verstehen, dass eine Bundesbeziehung immer auf Glauben aufgebaut ist. Wenn ich also, Glauben meint ja Vertrauen, und zwar Vertrauen in Gott, wenn ich diese Form von Vertrauen in Gott nicht habe, muss ich ja an irgendwas anderes vertrauen. Das heißt, ich vertraue vielleicht in die Schönheit meiner Partnerin oder ihre Gesundheit oder ihre Intelligenz oder irgendein anderes Ding, was zerbrechlich ist. Wir wissen, die Zerbrechlichkeit des Lebens ist kein Geheimnis. Wenn du mal die 40 überschritten hast, hast du davon schon was mitbekommen. Je älter du wirst, desto mehr weißt du, Leben ist sehr zerbrechlich. Es reicht manchmal eine kleine Fehlentscheidung und Dinge zerbrechen, Gesundheit zerbricht, Leben zerbricht. Deswegen sage ich, das Reich Gottes, in dem wir uns aufhalten, jetzt ist kein körperliches Reich, es ist ein geistiges Reich, das aus Glauben hänge ich mich in dieses Reich hinein, werde ich sozusagen Bürger dieses Reiches, durch Christus überhaupt nur möglich, habe ich eine Möglichkeit, diese Bundesbeziehung zu leben, die ich sonst so nie hätte. Wir beide wissen, wir werden lange nicht mehr verheiratet, wenn Christus nicht der ist, an dem wir beide hängen. Wir hängen auch aneinander, aber wir hängen aneinander sozusagen in der Verbindung. Da ist was zwischen uns, an dem jeder von uns so festgedockt ist, dass du uns nicht mehr losbekommst. Du kriegst mich nicht mehr von Christus weg. Wenn es mich mein Leben kosten würde, würdest du mich nicht von Christus wegbekommen. Er ist mein Herr, er ist mein Heiland, er ist alles. Und für sie ist es ebenso. Und dieser Christus verbindet uns auf eine Art und Weise, wie all die zerbrechlichen Dinge es nie könnten. Ich liebe auch ihre Schönheit. Ich liebe ihre Intelligenz, ich liebe ihre Gesundheit, all diese guten Dinge. Aber selbst wenn die nicht mehr da wären, würde das unsere Ehe nicht gefährden. Versteht ihr? Es reicht ja manchmal schon, dass die Frau ein gewisses Alter überstiegen hat und schon guckt der Mann sich nach was Jüngerem um. Manchmal auch andersrum. Ja, je nachdem, was meine Prägung ist und wo auch meine Schwächen sind und all diese Dinge. Ich habe euch jetzt einen Filmclip mitgebracht. Ist aus einem Teenage-Film, so vergebt mir, wenn ihr schon ein bisschen älter seid, aber ich finde den ganz drollig. High School Musical, Teil 3. Lasst uns da mal einen Ausschnitt anschauen.
Konzentrier dich, Jimmy. Komm schon, Mann.
Jetzt sollte der Duettpartner kommen.
Even if we're miles apart. Even if we're miles and miles and miles apart.
Ich glaube, wir haben ein Problem.
Hey!
Wie aufs Stichwort, na los, rettet den Tag, kommt, Yippie!
Was? Also, wenn ihr das seht.
Nein, es ist etwas, das ist nicht. Nein, ich glaube,
Sie sind tot! Los, ihr seid dran! You know how life can be. It changes overnight. It's alright. Friends like you always makes it easy. I know that hits me every time. Through every up, through every down. You know I'll always be around. Through anything you can count on me. Oh, I wanna do this.
Ihr habt gesehen, das waren zwei sehr unterschiedliche Duets. Das eine nicht ganz so verbunden miteinander. So, man könnte auch von Ablehnung sprechen, die sehr deutlich war. Die waren nicht wirklich ein Duett. Das war eher ein Duell. Okay, manche Ehe sieht so aus, da hast du vielleicht am Anfang mal ein Duett gehabt und dann irgendwann ein Duell. Das zweite, das war ein Duett. Diese zwei Schauspieler waren auch in dieser Zeit persönlich tatsächlich zusammen. So, das strahlt das auch aus. Du siehst, da ist eine Harmonie. Da ist tatsächlich, die mögen sich wirklich. Die machen das zusammen. Nicht einer gegen den anderen oder jeder will besser sein, sondern das war ein Duett. Und es kann wunderschön oder es kann bizarr sein, wenn Leute zusammen leben. Ich nenne das mal als Bild für den Gesang selbst, weil es steht natürlich für mehr als das Singen alleine. Ich habe herausgefunden, dass die meisten Ehen, die begannen als Duett. Fast alle. Ich glaube, ein, zwei Mal haben wir erlebt, dass jemand sagt, nee, wir sind eigentlich aus ganz anderen Gründen zusammengekommen und haben geheiratet, weil wir mussten oder irgendwas. Aber die meisten begannen tatsächlich als Duett. Da haben sich zwei Menschen gefunden und die waren begeistert voneinander und wollten von Herzen zusammenbleiben und zusammen Existenz aufbauen, Leben aufbauen. Viele träumen schon und sagen, boah, wir werden irgendwann zusammen alt und haben Enkelkinder und all das, was man sich so im Optimum vorstellt. Und ja, gerade jetzt auch gerade ein Ehepaar oder zwei Ehepaare hier erleben. Wie schön. Die Frage ist, zählt das, wie es begann oder zählt das, wie es endet? Was ist wirklich wichtig? Gut zu beginnen ist gut. Aber selbst Ehen, die nicht gut begonnen haben, haben wir herausgefunden, können sehr, sehr gut enden. Amen. Selbst verabredete Ehen, wie es ja im Orient teils immer noch passiert, das wird ja von uns im Westen in der Regel abgetan, also es ist ja nicht aus Liebe und all das, weil viele nicht den Grundsatz verstehen, dass Liebe eine Entscheidung ist. So, wir wissen auch dort von Ehen, die funktionieren richtig gut. Die wurden sich versprochen, die mussten heiraten, weil die Eltern das abgestimmt haben, wie auch immer. Aber die haben dann Entscheidungen getroffen füreinander. Und diese Entscheidung wurde mit Gefühlen belohnt und die ganze Familie entwickelte sich gut. Auch das ist möglich, wenn wir verstehen, was Liebe wirklich ist. Dass es eben nicht ein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung, der Gefühle folgen. Die Gefühle folgen immer. Nicht immer sofort, aber schließlich kommen sie immer nach. So, Iris und ich, wir singen bereits seit fast 30 Jahren zusammen unser Duett. Und ich sage euch, wir singen heute viel, 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 viel besser als im Anfang. Es gab sogar eine Zeit, da haben wir unsere Stimme verloren. In diesen ersten 10 Jahren. Wie das einigen Ehepaaren passiert, dass sie vergessen, zusammen zu singen. Weil Dinge passieren im Leben, die Aufmerksamkeit erfordern, die Kinder werden geboren, andere Herausforderungen beruflicher Art oder vielleicht gesundheitlicher Art. Alles Mögliche kann kommen und kann dazu beitragen, dass die Stimme versiegt, dass das Duett endet und man dann irgendwie nur noch so nebeneinander steht. Und vielleicht sogar, dass es so ausgeht wie das erste Duett, was wir eben gesehen haben, dass da Ablehnung ist und man sich abgestoßen fühlt vom anderen. Die Frage ist jetzt, dass wir heute besser singen, war das Glück, war das Gnade, war das Zufall? Warum können wir heute hier sitzen und können euch erzählen, wie eine gute Ehe aussehen könnte? Haben wir irgendwas besser als ihr oder als andere, die das vielleicht hören, denken gerade, also da bin ich gerade nicht. Ich bin vielleicht gerade eher da in der Phase, wo die Stimme versiegt. Ich glaube, es hat etwas zu tun mit Prinzipien, die wir gelernt haben. In den guten wie auch in den schwierigen Zeiten, die wir hatten. Es hat was mit Entscheidungen zu tun und es hat was mit Beständigkeit zu tun. Diese drei Schlüssel fielen mir ein, als ich darüber nachdachte, warum ist unsere Ehe heute so gut, wie sie ist? Und das sind die drei Schlüssel. Erstmal, ganz pauschal. Prinzipien, Entscheidungen, also die richtigen, und Beständigkeit. Ihr merkt, das sind Dinge, die kann jeder tun. Das ist nichts, wozu du geboren sein musst oder was nur eine besondere Art von Mensch tun kann. Diese Dinge sind jedem zugänglich. Und das erste Prinzip, was wir euch hier weitergeben, jetzt, wir haben ja bisher nur die Einleitung gemacht, ist, verbringt Zeit miteinander. Das hört sich jetzt ganz simpel an. Ist es eigentlich auch? Gäbe es nicht das, was wir Alltag nennen oder Leben? Die Dinge also, die um unsere Zeit kämpfen, und das sind viele Sachen, einige gute, einige nicht so gute, die an diesem Zeitkonto knabbern von allen Seiten. Deswegen ist dieser Punkt so entscheidend und so wichtig, weil es hängt fast immer an diesem Punkt, wenn etwas richtig schief geht in der Beziehung. Zeit fehlt, gemeinsame Zeit, und zwar Qualitätszeit. Entweder dein Ehepartner ist der wichtigste Mensch in deinem Leben oder die Schwierigkeiten und Probleme sind längst vorprogrammiert. Entscheidend für eine Qualitätszeit in der Ehe sind wiederum drei Elemente. Das eine ist der Zeitrahmen, das zweite ist der Ort und das dritte ist der Inhalt oder die Aktivität in dieser Zeit, die man zusammen tun kann. Ihr merkt schon, es geht nicht um das, oh, wir sitzen beide vom selben Fernseher im Sessel nebeneinander. Das ist nicht, was ich meine. Der Zeitrahmen, das sind Inseln, die nur euch zwei gehören. Auch wenn kleine Kinder da sind oder große Kinder oder zu pflegende Eltern oder was auch immer alles in eurem Leben sein kann, es muss diese Inseln in eurer Ehe geben. Und zwar regelmäßig, beständig. Zum einen, ich nenne das mal QT, also QT ist die Abkürzung für Quality Time, Qualitätszeit, ein QT-Quickie. Ist nichts Unanständiges. Das meint einfach nur, es muss kurze Zeiteinheiten geben, jeden Tag, die ihr zusammen verbringt. Sagen wir mal eine Viertelstunde. Man weiß, ein durchschnittliches Ehepaar spricht pro Tag keine 7 Minuten zusammen. Also wir verdoppeln das schon mal. 15 Minuten, weil wir wollen ja kein durchschnittliches Ehepaar sein. Okay? Weil wenn du tust, was alle tun, dann hast du, was alle haben. Wenn du das möchtest, bist du ja eh falsch. Weil wir wollen das Bessere. Wir glauben, dass Gott das Bessere für uns hat. Und wir glauben, es gibt Wege dahin, das zu nehmen. Im Glauben, aber auch durch ganz praktische Prinzipien, die uns Gott längst mitgegeben hat. Okay, also 10 bis 15 Minuten Gemeinschaft zu zweit. Das kann am Frühstückstisch sein, das kann abends sein, wenn man sich zu Hause nach der Arbeit trifft und man tauscht sich aus und setzt sie eine Viertelstunde mit einer Tasse Tee oder Tasse Kaffee einfach irgendwo ein bisschen abseits hin und tauscht sich aus. Nur du und dein Ehepartner. Ja, nehme ich den Kindern damit nichts weg? Du schenkst den Kindern damit etwas. Denn wenn diese Zeiten fehlen, dann fängst du an, deine Kinder zu bestehlen. Denn wenn eure Beziehung nicht mehr fest ist, leiden eure Kinder mehr, als ihr ahnt. Ich habe das erlebt, wie meine Eltern sich getrennt haben. Das wünsche ich niemandem. Und alles fängt ja irgendwo an. Und es beginnt immer da, wo die Zeiten fehlen. Und wenn die Zeiten fehlen, fehlt das den anderen noch kennen. Weil wir verändern uns ja. Jeder von uns verändert sich. Du bist heute nicht mehr die Person, die dein Ehepartner geheiratet hat. Du hast dich weiterentwickelt. Du hast neue Gedanken. Du hast Dinge verändert in deinem Denken. Du hast Überzeugungen gewonnen. Und so weiter. Und das will mitgeteilt werden. Wie viele Paare kommen zu uns und sagen, oh, wir haben am Anfang so viel miteinander geredet, Nächte durchgeredet. Und heute haben wir uns nichts mehr zu sagen. Wo hat es angefangen? Warum haben wir aufgehört zu reden? Oder warum fangen wir nicht einfach wieder an? Eine Viertelstunde am Tag sollte jeder hinbekommen. In unserer Zeit heute, wo man in der Regel nur 8 Stunden arbeiten muss, selbst wenn du 2 Stunden fährst, hast du immer noch viel Zeit übrig. Wenn du den Fernseher ein bisschen später anschaltest, geht die Welt nicht unter. Das Zweite, was zum Zeitrahmen gehört, ist ein Eheabend. Oder für Schichtarbeiter kann das auch ein Ehefrühstück sein oder was auch immer. Aber einmal die Woche eine mehrstündige Zeit, die nur dir und deinem Partner gehört. Die ist essentiell. Also wir können nicht all die Dinge im Detail sagen, aber wenn du mehr wissen willst, ich habe extra ein Buch drüber geschrieben. Und ein Schwerpunkt liegt auf der Ehe und auf der Familie. Und wie man diese Zeiten gestaltet, da gibt es viele, viele Tipps. Ein Eheabend, okay. Könnte ein fester Abend die Woche sein. Irgendein Abend, wo du weißt, der ist uns beiden möglich und den reservieren wir jetzt im Kalender. Für den Rest des Jahres. Ja, und wenn dann mal irgendwas, kann schon mal vorkommen. Aber wie wär's, du würdest diesen Termin so behandeln, als würde da stehen, Abendessen mit Angela Merkel. Stell dir vor, das würde in deinem Terminkalender stehen. Was müsste passieren, dass du dieses Abendessen verschiebst? Ich hätte nicht mal von ausfallen lassen. Wir lassen keine Abende ausfallen. Never. Aber wenn du es verschieben musst, was müsste passieren? Wäre da ausreichend, da kommt jemand und sagt, oh, ich muss unbedingt mal mit dir reden, ich habe da gerade ein Problem. Würde das ausreichen, zu sagen, oh, ich sage den Eheabend jetzt ab? Weil meine Freundin hat gerade ein Problem. Okay, ist es ein Problem, was um Leben und Tod geht? Da kann man aber alles reden. Geht es um eine schwere Krankheit, um eine spontane Sache, wo jemand ins Krankenhaus muss und ich muss helfen? Kein Thema. Aber wie viele der Dinge sind wirklich dieses Niveau, wisst ihr, dass ich dafür den Termin mit Angela Merkel sausen lassen würde? Und hey, ich habe nicht nur einen Termin mit Angela Merkel pro Woche, sondern mit Iris Trümper. Und verlasst euch drauf, die Termine stehen genauso fest, wie wenn Angela Merkel meine Partnerin wäre für diesen Termin. So, also verteidige deinen Eheabend, setz ihn fest, verteidige ihn. Mach's im Jahr im Voraus, wenn es sein muss, je nachdem, wie deine Terminplanung ist. Andere Leute müssen spontaner sein, durch berufliche Schichten und so weiter. Dann seid spontan, findet 2, 3 Alternativen, wo ihr wöchentlich euch finden könnt, wo ihr beide frei habt und all diese Dinge. Das muss geplant sein. Wir haben rausgefunden, wenn wir Eheabende nicht planen, finden sie nicht statt.
Gerne. Du denkst jetzt vielleicht, dafür habe ich keine Zeit. Mhm. Das denke ich jedes Mal, wenn wir Eheabend haben. Oder ganz oft. Ich denke, das ist total der Wahnsinn, mit meiner Arbeit aufzuhören, das nicht zu tun, ganz vieles zu ignorieren, unerledigt zu lassen. Aber weil ich weiß, wie essentiell wichtig das ist, ignoriere ich das und er das. Und wir verbringen unsere Zeit zu zweit. Fängt manchmal wie eine Gemeindebesprechung an, aber endet nicht so. Und den Joke muss ich jetzt noch bringen, dann bist du wieder dran. Wir haben, das ist der nächste Punkt, Eheurlaub. Wir sind einmal zusammen weggefahren vor ein paar Jahren. Der erste Abend, wir sind angekommen, Koffer ausgepackt, wir sitzen im Restaurant, uns gegenüber, wir überlegen, über was reden wir denn jetzt? Und der Bernd sagt zu mir, und Schatz, wie gefällt dir denn das Eheseminar bisher? So,
das war.
Man verliert sich so leicht. Bei den Kindern, bei der Gemeinde oder bei deiner Arbeit, was auch immer. Verpasse es nicht.
Okay. Ja. Also, Quickie, sondern ein Quality Time Quickie am Tag, eine Eheabend die Woche und dann, wenn du es richtig gut machen willst, nimm dir 2-mal im Jahr einen Kurzurlaub mit deinem Ehepartner. Nur mit deinem Ehepartner. 2-mal im Jahr, 2, 3, 4 Tage, wie du dir das einrichten kannst. Wenn es nur ein Wochenende ist, wunderbar. ohne Kinder. Die Kinder dürfen dann zu Großeltern oder woanders hin, wo sie sich wohlfühlen. Oh, und ihr besetzt euer eigenes Haus. Sturmfreie Bude, nur ihr beiden. Das machen wir. Einmal im Jahr haben wir nur unser Haus. Kinder müssen raus. Die fühlen sich auch wohl, die haben coole Zeiten woanders. Ach, wir haben unser Haus nur für uns. Kostet keinen Cent. Wir haben die bequemsten Betten der Welt. Wir haben die schönste Technik zu Hause. Kriegst du in keinem Hotel. Alles ist da. Weißt du, warum noch Geld ausgeben dafür? Also machen wir genau. Das heißt Maramea im Sommer zumindest. Und einmal im Jahr leisten wir uns tatsächlich, irgendwo hinzufahren. Irgendein schönes Hotel, ein Spa-Hotel oder irgendwas. Und einfach mal uns was Gutes zu gönnen. So, wie gesagt, wenn Geld eine Rolle spielt, mach zweimal zu Hause Eheurlaub. Es funktioniert, es ist fantastisch, kostet keinen Cent und es macht was mit euch. Tut in diesen Zeiten all das, was ihr früher getan habt, bevor die Kinder kamen. Wisst ihr, was ihr gern zusammen getan habt? Da gibt es viele gute Sachen. Haben wir Kinder im Raum? Ein paar Jugendliche, da müssen wir mal aufpassen. Aber im Buch steht alles detailliert drin. Und dann sucht beständig über diese drei Punkte hinaus. Ich wiederhole nochmal. Quickie Quality Times am Tag, Eheabend die Woche und Eheurlaube zweimal im Jahr. Darüber hinaus sucht natürlich nach beständigen Gelegenheiten, wie ihr Zeit zusammen verbringen könnt, wie das eben ein Duett verlangt. Findet raus, gibt es einen Sport, den ihr gerne zusammentut. Macht es zusammen. Warum? Der eine macht das, der andere macht das. Ey, wie schräg ist das denn? Macht was zusammen, ihr seid ein Team. Ihr sollt das beste Team sein. Gibt es ein Hobby, was ihr beide euch vorstellen könnt? Klar muss der eine immer in der Regel ein bisschen auf den anderen zugehen, damit es funktioniert. Aber findet Wege, Dinge einfach zusammen zu tun. Wenn ihr in dieser Kirche seid oder in einer anderen Kirche oder im sozialen Dienst irgendwo mitarbeitet, findet was, wo ihr zusammen als Ehepaar dienen könnt. Das ist klasse. Das schweißt euch zusammen. Ihr habt nachher so viele Schweißnähte, das bringt niemand mehr auseinander. Manche denken, eine Schweißnaht reicht. Naja, vielleicht reicht sie, vielleicht aber auch nicht. Manchmal kommt Belastung und dann bricht diese Schweißnaht. Wenn du aber dann 4, 5, 6, 7 nebeneinander hast, das musst du erstmal brechen, weißt du, so Stahl an Stahl ist nicht so einfach, passiert nicht so zufällig. Der Ort, zweitens, Ort für diese Ehezeiten können überall sein. Das kann mal das Kino sein, sollte es nicht immer sein, man soll ja miteinander reden, das ist ein Schwerpunkt übrigens. Es kann die Bowlingbahn sein, es kann das Theater sein oder wenn du gern Billard spielst, ein Billardbistro. Es kann ein Kaffee, ein Eiskaffee sein, jetzt im Sommer. Natürlich, jedes Restaurant eignet sich gut. Das Schlafzimmer ist ein guter Ort für Qualitätszeiten mit dem Ehepartner. Und dann aber bitte die Handys wegsperren. Ja, dass dann da mit WhatsApp die Zeit verbracht wird. Verbietet euch diese Dinge wirklich, verbietet es euch. Kein Witz, das ist heute eine echte Gefahr für manche Ehen. Seien es die Spiele, seien es die sozialen Netzwerke. Leute verlieren, erwachsene Leute verlieren sich in diesen Medien. Ja, so gut wie das alles ist, wir müssen eine Grenze setzen, sonst macht es uns kaputt. Das Auto, vielleicht warst du schon länger nicht mehr irgendwo an einem Waldparkplatz. Ich meine ja nur den Sonnenuntergang zuzuschauen. Ja, das ist schön. Sitzt nebeneinander, Sonne geht unter, du unterhältst dich mit, wie früher, weißt du, ganz anständig. Zusammen shopping gehen, das ist für manche auch ein Highlight. Es gibt Frauen, die sagen, mein Mann ist noch nie mit mir gegangen. Ich, warum eigentlich? Weil er nicht gern shoppt. Ist doch wurscht, wenn du gerne shoppst, sollte der Mann einfach deswegen mitgehen. Ist doch cool. Und hinterher machst du was, was er gern mag. Vielleicht irgendwo was zusammen trinken oder ein Eis essen oder keine Ahnung was. Aber macht Dinge zusammen. Findet Orte dieser Art. Es gibt so viele. Eine gute Möglichkeit ist, die Bestimmung von Ort und Aktivität im Wechsel festzulegen. Das heißt, diese Woche entscheide ich, was wir am Eheabend machen und nächste Woche machst du das. Okay? Man muss nicht jeden Eheabend außer Haus verbringen. Das wollen wir uns auch nicht leisten. Das kostet ja alles Geld. Und ist auch unbequem. Wie immer, also für uns ist das eigene Zuhause oft der bequemste Ort. Das ist schön. Was macht ihr mit den Kindern? Die machen ihren Eheabend. So nennen die das inzwischen. Gell, Grace? Die treffen sich dann in der Regel bei Grace im Zimmer, haben irgendeinen Film, Knabberzeug dabei und die sehen wir an dem Abend nicht mehr. Die wissen, wir wollen sie nicht sehen an diesem Abend. So, wird irgend möglich. Wenn jemand auf die Toilette muss, kann das mal passieren. Aber sonst, und das funktioniert schon, wie viele Jahre, seit du auf der Welt bist fast, ne? Und es funktioniert. Und bisher sind sie nicht daran zerbrochen oder irgendwie seltsam geworden oder sowas. Wir haben fantastische Kinder. Und ich sag dir, du kannst es Kindern erklären, dass es gut ist, wenn Papa und Mama mal alleine Zeit haben. Weil if Mommy and Papi are happy, everybody is happy. Okay? Wenn die nicht glücklich sind, dann kriselt es ja überall. Kinder spüren das, wenn es in der Ehe nicht stimmt. Es gab Zeiten, weißt du, da kam Grace zu und sagt, ihr solltet wieder mal eine Kuschelzeit haben, eine Ehezeit haben. Kam das, als ich noch viel kleiner war, Papa, Mama, geht wieder mal kuscheln. Ja, gemerkt, da waren Spannungen drin und haben uns vielleicht mal gestritten am Essenstisch. So, die kriegen das mit. Und dann kam der Ersatz. Hey, die haben es verstanden. Der Kid ist locker geworden. Wir müssen darauf aufpassen, dass wir hier die Fugen immer wieder füllen, dass die Ehe stabil bleibt und lebendig bleibt. Babysitterbudget ist eine gute Idee, wenn du es dir irgendwie einrichten kannst. Man gibt Geld für alles Mögliche aus. Warum nicht einen 20er die Woche zur Seite legen und davon einen Babysitter finanzieren, wenn ihr weg wollt? Ist gut, gut investiertes Geld. Oder Termine lange im Voraus festlegen. Genau, wir haben die Gratis-Babysitter erwischt. Ja. Irmgard und Helmut, die haben uns Jahre, Jahrzehnte dienen die uns als Babysitter und das ist so fantastisch. Ohne einen Cent, die haben nie ein Gehalt genommen von uns. Oh, ist so großartig, dass ihr da seid. Nee, wirklich, es ist aller Ehre wert.
Wir haben aber das Monopol, damit das klar ist. Denke ich.
Ei. Ja, der Inhalt, das Letzte, was jetzt noch kommt. Ich denke, danach werden wir auch schließen. Ja, wir haben also nur einen Punkt gemacht, heute macht ja nichts. Wir haben noch ein paar in Reserve für die nächsten Male. Der Inhalt, der wichtigste Inhalt ist Sex. Ja, genau, das habe ich erwartet. Es wird still. Alle schauen, was kommt jetzt noch. Ich werde gar nicht viel mehr jetzt dazu sagen. Dafür haben wir das Buch geschrieben, dafür haben wir Seminare. Aber glaub mir, egal wie lange du verheiratet bist, dieser Punkt zählt. Weil kein guter Sex, dann stimmt es ja woanders oft nicht. Da muss man ran, klar. Wir sind vielfältige Dinge. Kann ich programmierbar Sex machen und so tun, als wäre alles in Ordnung. Wenn was nicht in Ordnung muss, muss ich da ran. Und vielleicht muss ich mir sogar jemand holen, der da ein bisschen vermittelt und das Ganze in eine Struktur bringt. Das ist keine Schande. Wir haben selbst auch uns Eheberatung genommen, wenn wir das gebraucht haben. Das war gut. Und heute dürfen wir Eheberatung geben. Das ist auch gut. Aber lass es nicht zu. Wenn da was verloren gegangen ist, hol es dir wieder. Sex hat kein Ablaufdatum in der Ehe. Wir wissen von 70-Jährigen, die lieben ihre sexuelle Beziehung. Und Jüngere sowieso. Ja. Also das ist, haltet es lebendig, bleibt auch kreativ in dem Bereich. Ich rede nicht von Sünde, alles was gegen die Bibel ist, natürlich nicht. Hier geht es nicht um Swingerclubs oder was da alles für schmutzige Dinge es gibt. Es geht nicht um Pornografie. Lasst Pornografie nicht in eurer Ehe. Diesen Anreiz erlaubt euch nicht, weil der macht viel mehr kaputt, als er bringt. Das weiß jeder, der damit schon mal zu tun hat. Es ist zerstört. Pornografie ist das Bild vom Ehebruch, das bedeutet das Wort. Du guckst dir anderen Leuten bei dem zu, was nur in der Ehe gehören sollte. Und die anderen sind nicht verheiratet, okay? Also es ist eine doppelte Art von Schuld, sich das Zeug anzuschauen. Und es gibt ein gutes Buch von einem ehemaligen Pornostar, jetzt im christlichen Verlag erschienen, ich habe es vor kurzem gelesen. Jeder Mann sollte das lesen, weil es öffnet deine Augen für das, was hinter der Hochglanz. Alle haben Lust, alle freuen sich immer darüber, was da wirklich passiert. Und es ist sehr, sehr traurig und sehr dramatisch. Und viele lassen ihr Leben in dieser Industrie. Es ist es nicht wert, dass du deine Zeit, dein Geld, deine Augen darauf richtest und damit verbringst. Kauf stattdessen ein paar schöne Dessous für deine Frau. Oder gib ihr ein Budget dafür, ist noch besser. Es gibt Toys, die man nehmen kann, die wirklich in Ordnung sind, die hilfreich sind. Da könnt ihr euch selbst mal schlau machen. Okay, zweite Aktivität, reden. Und dritte Aktivität.
Das hört ja keiner mehr zu.
Dritte Aktivität. Zuhören. Steht hier. Und dann gemeinsam Dinge tun, wo ich vorhin schon ein bisschen was angeklingen habe lassen. Wir mögen es gerne, wenn wir eine Runde gejoggt sind und danach haben wir unseren Eheabend. Das ist fantastisch. Wir haben eine Stunde, gehen wir durch den Dietzer Hain, laufen wir eine Runde und in dieser Stunde tauschen wir uns aus. Wir reden die ganze Stunde. Über alles Mögliche. Wir fangen immer mit Gemeinde an, weil das beschäftigt uns natürlich sehr. Die Kirche, die liegt uns am Herzen und die Menschen. Aber dann versuchen wir die Kurve zu kriegen und sagen, wir haben jetzt Eheabend, jetzt sollten wir auch mal über uns reden, ja, über unsere Träume, über unsere Gedanken, die wir so haben, über Dinge, die wir aus dem Wort Gottes gelernt haben. Wir reden ganz viel über die Bibel und über die Dinge, die wir so tagtäglich hören, lesen, anschauen, Predigten, die wir hören. Das beschäftigt uns und da tauschen wir uns aus, da lernen wir ganz viel auch voneinander. Und das ist nicht unerotisch in der Form, dass es dann irgendwas killt, sondern im Gegenteil. Wir haben herausgefunden, dass Geistlichkeit auch manchmal sogar erotisierend wirkt. Da könnte ich jetzt ein paar drastische Geschichten erzählen. Ich denke an einen, ich will jetzt keinen Namen nennen, einen Prediger, kahlköpfig, älterer Herr, der aber geistlich drauf war, richtig ein guter Prediger war. Und der erzählte mal, dass er eine Seelsorgesitzung hatte mit einer Frau. Und als sie dann alleine waren, reißt sie ihre Bluse auf vor dem Mann. Und ich meine, ich kenne den Mann, ich denke, da ist nichts erotisch an dieser Persönlichkeit, aber geistlich kann es erotisierend wirken. So, im Negativen kann das passieren, aber auch im Positiven. Nämlich, wenn dein eigener Partner ein geistlicher Mensch ist, kann das sehr anziehend sein. Du merkst, hey, der hat wirklich eine Beziehung zu Gott, der ist attraktiv. Auch wenn die Äußerlichkeit sich verändert mit dem Alter, wird das innen drin immer schöner. Das ist was, was ich liebe. Ich habe eine total hübsche Frau, aber innen drin ist sie noch 10-mal so hübsch, wie sie außen aussieht. Ey, das ist cool, oder? Und selbst wenn sie jetzt 30 Jahre älter wäre, ich wüsste, sie wäre noch hübscher dann als jetzt. Und das Äußerliche, wissen wir alle, es vergeht, es kommt und es geht, das ist nur auf Zeit angelegt. Das Innere aber, das wächst in die Ewigkeit hinein. Das ist spannend. Romantische Filme anschauen, finde ich toll. Wir mögen romantische Filme. Das ist ein guter Einstieg für einen Eheabend, bevor wir dann ins Schlafzimmer gehen zum Beispiel. Ich komme wieder auf, mache wieder Buchreklame. 27 dieser Filme findet ihr hier als Empfehlung drin, weil wir haben herausgefunden, dass nicht jeder Film, der romantisch sich nennt, auch romantisch ist. Weil in einigen dieser Filme wird Ehebruch schön dargestellt. Ja, da ist der böse Ehemann und dann kommt der junge Mann aus der Nachbarschaft und der tröstet dann endlich die arme Frau. Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht sehen wollen. Wir wollen nicht sehen, wie Ehe gebrochen wird, sondern wir wollen Dinge sehen, wo Ehe hochgehalten wird. Und es gibt wirklich Filme, wo die Ehe hochgehalten wird. Auch Hollywood-Filme, die das tun. Und da haben wir eine Sammlung mit reingenommen. Spaß haben und zusammen lachen ist gut. Manchmal kommt ein Ehepaar zu uns und dann sagt oft sie, ich habe lange nicht mehr gelacht. Früher haben wir so viel gelacht zusammen. Und dann lernt wieder zu lachen. Macht Dinge, die Spaß machen. Einfach so. Manchmal ist man so in dieser Elternfalle drin. Und das kann sogar sein, die Kinder sind schon längst aus dem Haus. Aber immer noch ist so, dass man bleibt in diesem Trott. Man geht nicht wieder raus. Als man Eltern wurde, ist man ja aus einer gewissen Lebenssituation ausgestiegen und hat sich auf Kinder und Familie konzentriert. Das ist auch gut so. Aber wenn die weg sind, darf ich mich auch wieder konzentrieren auf meinen Partner, auf Dinge, die mir Spaß machen, auf Dinge, die wir gerne tun. Und zwar viel extremer, als ich das während die Kinder zu Hause sind tun kann. Und das ist gut. Vielleicht reist ihr wieder, macht wieder verrückte Dinge, die ihr früher mal gemacht habt. Habt Spaß, lacht zusammen. Und ja, im Zweifelsfall sind es eben genau die Dinge, die ihr gemacht habt, ehe die Kinder kamen. Vielleicht im Bett einen Film anschauen oder sogar Frühstück einnehmen. So verrückte Dinge haben wir gemacht, bevor die Kinder kamen. Warum solltest du das nicht tun können, wenn die Kinder da sind oder wenn die Kinder wieder weg sind? Nachts spazieren gehen und Händchen halten. Einfach so und reden. Durch den Ort. Sich die Häuser anschauen. Ins Neubaugebiet mal gehen. Was ist da passiert? So cool. Zusammen träumen, über die eigene Zukunft sprechen. Wisst ihr, dass selbst 80-Jährige über die eigene Zukunft sprechen können? Ja. Solange ich atme, habe ich Zukunft in diesem Planeten. Und wenn ich nicht mehr atme, habe ich Zukunft in der Ewigkeit. Ich habe immer was, worüber ich reden kann. Urlaube. Eheurlaube, ja. Verreisen ist gut, zu Hause bleiben ist auch gut. Beides ist möglich. Und schließlich, das Letzte, was ich sagen will, ist gemeinsam geistliche Dinge erleben. Ich rede ja hier zu vielen Christen. Ihr seid Menschen, die sich entschieden haben, ihr Leben Jesus Christus zu geben und ihm nachzufolgen in allen Bereichen eures Lebens. Davon gehe ich aus. Und warum nicht zusammen beten? Ich meine nicht immer, ich brauche auch meine Zeit alleine mit Gott. Aber warum nicht Zeiten haben, wo ich zusammen mit meinem Partner bete? Warum nicht zusammen in der Bibel lesen oder nebeneinander sitzen? Jeder liest seine Bibel, hinterher hat man einen kurzen Austausch drüber. Das ist total schön, ich liebe das. Zusammen Predigten anhören. Vielleicht, wenn ihr irgendwo hinfahrt, längere Fahrzeit habt, halbe Stunde, Stunde, eine Predigt zusammen anhören. Und dann drüber reden hinterher. Was hat das mit dir gemacht? Was fandst du da gut? Wo kannst du was mit anfangen? Oder zugleich dasselbe geistliche Buch lesen. Das machen wir auch immer wieder. Und dann tauschen wir uns aus. Hast du schon gelesen? Ich bin noch nicht so weit. Und ist cool. Ja, und am Abend sich über geistliche Erkenntnis auszutauschen. Vielleicht noch vom Einschlafen. Das ist schön. Ja, bessere Träume danach. Ja, das war der erste Punkt. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Und ich möchte jetzt, meine Lieben, vorbegeben, denn wir wollen euch noch ein bisschen helfen, hier einen Schritt weiter zu gehen.
Lass uns doch miteinander aufstehen als erstes vor Gott. Und Und als erstes möchten wir auch in diesem Gottesdienst Gelegenheit geben, einen Kontaktpunkt zu bauen mit Gott, vielleicht zum allerersten Mal für dich oder für sie. Das heißt, der Gott der Bibel, der ist hier. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und Jeder, der sich ihm anvertraut, da verspricht die Bibel, hat ewiges Leben. Das heißt, wenn das Ding mit der Ehe lange rum ist und du da nicht mehr drüber nachdenkst in der Ewigkeit, wo wirst du sein? Der Matthias hat das im Lobpreis gesagt, es gibt Himmel, es gibt Hölle, es gibt diese zwei Orte. Und es geht nicht darum, sich das zu verdienen, wie viele Religionen das uns lehren, sei gut, sei moralisch, sei dies, sei jenes. Es ist ein Geschenk. Die Ewigkeit bei Gott verbringen zu dürfen, das bekommst du einfach geschenkt. Und alles, was du dazu tun musst, ist, wie beim Geburtstag, wenn der kommt im Geschenk, Hand ausstrecken, nehmen und Danke sagen. Und das ist eigentlich, was das nächste Gebet ausmacht. So lade ich uns alle ein, die Augen zu schließen. Und jeder, der das möchte, der diesen Kontaktpunkt zu Gott bauen möchte durch das Gebet, der Ja sagen will zu Gott, der kann mir bitte Folgendes nachsprechen. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Du hast geschafft, was ich nicht geschafft habe.
Du hast geschafft, was ich nicht geschafft
habe. Sündenfrei zu leben.
Sündenfrei zu leben.
Ich habe Dinge getan.
Ich habe Dinge getan.
Die andere Menschen verletzten.
Die andere Menschen verletzten.
Und die dich Gott verletzt haben.
Die dich Gott verletzt haben.
Ich bitte dich dafür um Vergebung.
Ich bitte dich dafür um Vergebung.
Nimm meine ganze Lebensschuld.
Nimm meine ganze Lebensschuld.
Und wasch mich rein.
Und wasch mich rein.
Gott, ich will zu dir gehören.
Gott, ich will zu dir gehören.
Mit meinem ganzen Leben.
Meinem ganzen Leben.
Ich will dich ernst nehmen.
Ich will dich ernst nehmen.
Und dein Wort, die Bibel.
Und dein Wort, die Bibel.
Danke dafür, dass du mir die Ewigkeit bei dir schenkst. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.